Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Das war die schwerste, intensivste Phase meines Lebens insgesamt bisher. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder sowas erleben werde, so fordernd, so intensiv, so grundsätzlich. Es ging um Leben und Tod im Sinne des Wortes. Bin an diesem Freitag aus dem Ministerium heimgefahren und dachte, okay, wenn das so kommt, dann wird das alles sehr, sehr schwer und dann wird das was mit dem Land machen. Binnen Sekunden. Millisekunden, weil sein Gesicht hassverzerrt und er hatte fast den Impuls, auf mich zuzugehen, auf das Auto und mir eine hinlangen zu wollen. Und ich habe mich dann gefragt, wo kommt dieser Hass her?
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Laura Himmelreich
und Jochen Gaugele aus der Funke Zentralredaktion. Unsere Redaktion berichtet aus Berlin und mit Korrespondenten weltweit für die Portale und Zeitungen der Funke Mediengruppe, zu der die Berliner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt und die Westdeutsche Allgemeine Zeitung zählen.
Heute bei uns im Studio ist Jens Spahn. Als Gesundheitsminister stand er im Zentrum der größten globalen Gesundheitskrise der Neuzeit, der Corona-Pandemie. Heute in der Opposition ist er Stellvertreter von Friedrich Merz in der Unionsfraktion. Jens Spahn macht kein Hehl daraus, dass er ehrgeizig ist, dass er gerne weiter Minister geblieben wäre und dass er es auch gern wieder werden würde und seine Chancen stehen tatsächlich nicht schlecht. Herr Spahn, schön, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung, für die Möglichkeit, ein wenig zu reden.
Wir kommen direkt zu der zentralen Frage, über die wir mit Ihnen heute sprechen wollen. Was war die schwerste Entscheidung Ihres politischen Lebens?
Zuerst einmal, das war die schwerste, intensivste Phase meines Lebens insgesamt bisher, diese Pandemiezeit. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder sowas erleben werde, so fordernd, so intensiv, so grundsätzlich. Es ging um Leben und Tod im Sinne des Wortes in einer Jahrhundertpandemie. Und insofern war das schon was Bemerkenswertes. Die schwerstwiegende Entscheidung war, mich selbst mit auch in Beschaffungsfragen persönlich auch zu engagieren. Das habe ich erst überlegt, machst du das oder nicht? Und dann dachte ich, komm, du kannst ja nicht von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium verlangen und allen anderen, dass sie jetzt mal einfach tun, was nötig ist und nicht den ganzen Tag drüber nachdenken, wie man das vielleicht sonst manchmal im Ministeriumsalltag macht, was denn sonst noch alles zu beachten ist.
Also Beschaffungsfragen heißt Beschaffung von Masken, von Impfstoffen.
Genau, wir hatten ja von allem zu wenig. Masken, Desinfektionsmittel, Impfstoffe, Medikamente, Beatmungsgeräte. Da kann ich gleich auch noch was zu sagen, wo das zum ersten Mal Thema wurde. Es war von allem zu wenig und ich habe gemerkt, wenn ich mich nicht persönlich engagiere, dann kriegen wir das nicht, weil die ganze Welt gerade gleichzeitig mehr oder weniger all diese Dinge will. Und auch da ging es wieder um Leben und Tod bei der Frage, ob wir Beatmungsgeräte ausreichen. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, was macht das mit Deutschland, wenn wir in eine Situation kämen, wo wir nicht mehr jemanden, der es braucht, ein Beatmungsgerät zu verfügen. Was würde das mit dem Land machen, mit der öffentlichen Debatte machen? Bis im Tin schwerstwiegend in dem Sinne, das sind Entscheidungen, insbesondere bei dem mittlerweile viel diskutierten, immer wieder diskutierten Maskenbeschaffung, die mich auch bis heute immer mal wieder begleiten. Also ein, zwei Entscheidungen in einer Sekunde getroffen, nach vorheriger Abwägung, aber ich habe am Ende entschieden, von denen ich eben jetzt weiß, die begleiten mich wahrscheinlich ein längeres politisches Leben lang.
Können Sie uns mal in dem Moment mitnehmen, in dem Sie gemerkt haben, begriffen haben, welche Dimension an Krise da auf Sie zurollt?
Also einer der Momente war auf jeden Fall ein Gespräch mit Herrn Professor Wieler, damals Präsident des Robert-Koch-Instituts, und Herrn Professor Drosten. Das war, glaube ich, ein Freitagnachmittag im Februar, März 2020, wo wir auch noch nicht so viel über das Virus wussten, aber schon, was es sozusagen machen kann, auch in der Lunge, in den Atemwegen. Und wir Szenarien durchgespielt haben und die mir das mal dargelegt haben, dass bei manchen der Szenarien, also sie haben nicht gesagt, es kommt sicher so, sondern sie haben gesagt, es kann so kommen, dass wir 30.000, 40.000 Menschen gleichzeitig beatmen müssen in Deutschland. Das muss man wissen, Intensivkapazitäten in Deutschland sind je nach Personalsituation 15.000 bis 20.000 und nicht alle mit Beatmungsgeräten und Personal. Und ich weiß nicht, ich bin an diesem Freitag aus dem Ministerium heimgefahren und dachte, okay, wenn das so kommt, dann wird das alles sehr, sehr schwer und dann wird das was mit dem Land machen, weil wir möglicherweise nicht mehr alle versorgen können. Und dann kam kurze Zeit später New York, Kühlwagen mit Leichen, die in New York standen, in Bergamo. Die Situation ist ja vieles heute schon wieder, habe ich manchmal den Eindruck vergessen, was das für eine Situation war. Und ich dachte, okay, wenn wir irgendwann mal Kühlwagen mit, wir hatten ja schon die Situation zum Beispiel, dass die Bestatter keinen Platz mehr hatten phasenweise in bestimmten Regionen, um die Leichen irgendwie das hatten sogar wir in Deutschland. Und das waren alles so Momente, wo ich gemerkt habe, das ist schon hier Leben und Tod im Sinne des Wortes.
Wenn Sie Ihrem Ich aus dem Frühjahr 2020 etwas raten könnten, was wäre das?
Also ich würde manche Entscheidungen mit dem Wissen von heute anders treffen. Aber
welche?
Zum Beispiel eben eine dieser Maskenbeschaffungsfragen, die mich bis heute begleiten, dieses Open-House-Verfahren, dieses sogenannte, also ein bestimmtes Vergabeverfahren. Mit dem Wissen von damals würde ich wahrscheinlich die gleiche Entscheidung nochmal treffen. Wir hatten Riesenmangel, Riesenbedarf und wir suchten verzweifelt nach Wegen zu beschaffen. Mit dem Wissen von heute würde ich die Entscheidung nicht nochmal treffen. Das ist halt das Privileg.
Da gab es einen garantierten Stückpreis von 4,50 Euro pro Maske und dann ist ein richtiger Run losgegangen auf die Mittel, die zur Verfügung standen.
Das Verrückte ist, ich kann mich wirklich noch in der Situation erinnern, wie ich mit meinen Mitarbeitern gesessen habe, wie wir hin und her überlegt haben, was ist ein Preis. Und wir waren uns sogar unsicher, ob wir für 4,50 Euro überhaupt Masken kriegen. Also so war damals noch so die Preis- und Marktlage. Und es war auch Lieferung Deutschland, Lieferort. Sonst wurden die Masken uns immer in China auf den Flughafen gekippt. Und dann mussten wir selber sehen, wie wir die rüberkriegen. Damals waren die Frachtpreise durchaus bis zu 1 Euro pro Maske. Muss man sich alles heute mal vorstellen. Jedenfalls waren wir total unsicher, kommt überhaupt jemand? Und dann passierte das Verrückte. China machte wieder auf, die Masken, Exporte und Produktion. Und auf einmal wurden wir überschwemmt. Und das führte eben dazu, dass wir dass wir mehr Angebote hatten, so dass wir dann auch diese Aktion ja nach wenigen Tagen beendet haben. Also wir haben sie ja sehr früher beendet, als es geplant war. Aber das ist eben so eine Sache, die ging etwas anders aus, als ich es erwartet und erhofft hatte. Auch dann in dem Chaos, das zum Teil in der Anlieferung der Masken entstanden ist und so. Das geht ja bis heute in manchen Gerichtsverfahren, werden Einzellieferungen aufgearbeitet.
Was bei den Leuten hängen geblieben ist, war, dass eben Millionen Masken bestellt worden sind, die später wieder vernichtet werden mussten. Und es ging da auch um Milliardenbeträge und der Bundesrechnungshof hat sich eingeschaltet. Und man hätte natürlich das Geld im Gesundheitswesen anders einsetzen können, für Krankenhäuser, für Pflege und so weiter. Tut Ihnen das weh, wenn Sie heute dran denken, was mit dem Geld gemacht worden ist auf Ihre Veranlassung hin?
Also wenn Sie mich fragen, was ist eine der Entscheidungen, über die ich häufiger mal nachdenke, dann ist das eine, weil das ist, was ich an dem Ding merke, das ist so eine Situation, so eine Entscheidung, die triffst du und die hat Folgen offensichtlich 3 Jahre später noch und wird mich wahrscheinlich in meinen politischen Bewertungen ein Leben lang begleiten, also die Bewertung über mich. Und trotzdem bleibe ich dabei aus der Situation damals, Klinikdirektoren, die gesagt haben, Herr Spahn, wenn wir nicht bald Masken haben, höre ich hier auf, weil ich schicke meine Leute nicht mehr ohne Masken in die Intensivstation, das mache ich nicht. Pflegekräfte, die Sorge hatten, weil wir wussten ja alle auch noch gar nicht, was dieses Virus macht. Das war ganz am Anfang, wussten wir ja gar nicht, wird das irgendwie noch zu so einem Ebola-Ding oder so, was macht das im Körper eigentlich? Und viele hatten Sorge. Wir haben Empfehlungen gegeben, wie man Masken, die eigentlich dafür da sind, im Gesundheitswesen eine Stunde oder so getragen zu werden, oder zum Teil noch weniger, je nach Lage, nicht einen Tag lang, haben wir Hinweise gegeben, wie man die dekontaminiert durch Hitzeverfahren. Also es wurden Masken, die eigentlich mal für einen Stundengebrauch vorgesehen waren, auf einmal über Tage und Wochen genutzt damals in der Situation, in dem Mangel. Also Lehre war für mich in der Krise, hat übrigens in der Gaskrise dann auch gegolten, 2022. In der Krise ist Haben besser als Brauchen. Und es gibt dem Land und ja auch Sicherheit. Wenn zum Beispiel die Frage kommt, warum habt ihr eigentlich so viel bestellt? Und dann habe ich gesagt, wir wussten ja nicht, kommt noch eine zweite und eine dritte Welle. Wie heftig wird die? Und wird China überhaupt bis dahin wieder liefern? Und wenn eine zweite Welle kommt in 3-4 Monaten und wir haben gar keine Masken besorgt, dann würde zu Recht die deutsche Öffentlichkeit fragen, Moment mal, Herr Minister, liebe Bundesregierung, ihr wisst doch jetzt seit 3-4 Monaten, dass eine zweite Welle kommen könnte. Was hatten die eigentlich gemacht, um Masken zu besorgen? Und deswegen habe ich gesagt, wir brauchen einen Vorrat, der sicherstellt, dass wir selbst ohne eine einzige weitere Lieferung aus China, vielleicht machen die wieder zu, was auch immer, dass wir über so eine Welle kommen. Und dadurch sind diese Mengen entstanden. Und da finde ich schon, im Nachhinein lieber zu viel gehabt haben und vernichten, als eine Ausnahmesituation und zu wenig. Und wir hätten Gott weiß, was für Lockdowns oder sonst was machen müssen. Ich glaube, der finanzielle Schaden wäre größer geworden, der gesellschaftlich-emotionale mit Sicherheit.
Damit eng verbunden ist ja die Frage, wer von den Aufträgen profitiert hat. Und wenn man da genauer hinguckt, waren da auch Firmen dabei, deren Chefs sie ganz gut kannten. Also viel diskutiert wurde, dass die Logistikfirma Fiege aus ihrer münsterländischen Heimat einen großen Auftrag bekommen hat, noch dazu ohne Ausschreibung. War das purer Zufall oder haben sich da gegenseitig geholfen?
Gegenseitig geholfen hat sich da schon mal keiner, sondern wir hatten eine Notsituation. Und natürlich in der Notsituation, ich weiß nicht, wie Sie das machen, wie die Hörerinnen und Hörer das machen, da überlegst du erstmal, wen kennst du eigentlich, der in der Not helfen könnte, der dir eine Einschätzung geben kann, der vielleicht eine Idee hat, wie wir das auflösen. Und natürlich habe ich dann auch teilweise zuerst diejenigen um Rat gefragt oder auch um Hilfe, die ich schon kannte. Also das ist, finde ich, ein normales Vorgehen. Und natürlich haben wir damals Vergaben übrigens ohne Vergabeverfahren gemacht in allen Bereichen, weil so ein Vergabeverfahren dauert 6 bis 12 Monate. Also dass wir in der Pandemiesituation Frühjahr 2020 an keiner Stelle, weder bei Beatmungsgeräten, Desinfektionsmitteln noch bei der Frage, wer macht die Logistik-Vergabeverfahren klassischer Art machen konnten, ist, glaube ich, offenkundig. Wir brauchten Leute, die sofort anpacken. Und wenn ich es richtig erinnere, die haben teilweise sogar schon angepackt, bevor überhaupt der Vertrag formal sozusagen schriftlich da war, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen jetzt loslegen an der Stelle. Und da so ein Vertrauen da war unter Stress, dass wir das jetzt machen können. Wir haben dann, als wir merkten, das wären so große Mengen, dass die alleine damit nicht klarkommen, auch relativ schnell danach DHL und Schenker ja mit reingeholt. Mhm. Ist ja jetzt nicht so, als wenn nicht auch andere dabei gewesen wären. Aber das ist ja eine Entscheidung und auch andere Themen. Wissen Sie, wenn mich ein CEO anruft, den ich kenne, von einem Unternehmen, und sagt, Herr Spahn, nationale Krise, wir würden gerne helfen, was können wir tun? Da habe ich in der damaligen Phase gesagt, besorgen Sie uns Masken. Ist so. Ja, es kam aus solchen persönlichen Gesprächen auch.
Sie sagen, dass Sie selber zum Hörer gegriffen haben. Mhm. War im Grunde genommen die zentrale oder wichtigste Entscheidung, die Sie da getroffen haben. Würden Sie Ihrem Ich von damals sagen, mach's wieder so?
Ja, warum? Zumindest am Anfang. Also ich habe dann auch versucht, kann man immer streiten, hätten wir es 1-2 Wochen früher machen können, relativ schnell das auch in Strukturen. Wir haben einen Beschaffungsstab eingerichtet, übrigens nicht nur des Gesundheitsministeriums, da waren auch Leute aus dem Finanzministerium dabei, weil es ja auch um Geld ging, aus dem Kanzleramt. Aber jedenfalls ja, weil in der Zeit damals hätte das sonst nicht funktioniert. Also zum Beispiel bei Beatmungsgeräten hat der König der Niederlande denselben Unternehmer angerufen, den ich angerufen habe. Oder auch international. Ich weiß noch, der Chef von, ich glaube, es war Gilead, eines der großen Pharmaunternehmen. Und die hatten ein Medikament gegen Covid. Und der hat das nur in die USA geliefert bis dahin. Und wie soll ein Beamter aus dem Ministerium den CEO von Gilead überhaupt erreichen? Und zweitens dem sagen können, wie ich, relativ unverblümt, sag mal, es gibt auch noch eine Zeit nach der Pandemie. Wir erwarten schon, dass ihr nicht nur die USA im Blick habt, sondern auch eure anderen Märkte. Ich will diese Medikamente für Deutschland. Also wir haben uns da richtig gestritten. So eine Diskussion kann aber ja kein Beamter des Ministeriums mit einem Unternehmens-CEO internationaler Konzern führen. Auch bei anderen Themen habe ich einfach gemerkt, Beatmungsgeräte, Desinfektionsmittel. Ich glaube einfach, wenn der Abteilungsleiter angerufen hätte, wäre vielleicht das nicht entstanden. Und deswegen glaube ich schon, dass es richtig war, bin ich weiterhin von überzeugt, dass ich persönlich auch zum Hörer gegriffen habe. Wichtig ist nur, dass man dann schnell die weiteren Abläufe in Strukturen gibt, in möglichst transparente Strukturen gibt, was unter dem Stress und der Eile manchmal schwierig ist, dann das alles gleich so zu haben, wie es sein soll. Du gehst natürlich ins persönliche politische Risiko, wenn du diese Gespräche selber führst. Aber die Alternative wäre ja, wir kriegen die Sachen nicht. Das ist ja auch keine gute.
Grund, warum das so heftig diskutiert wurde, war damals auch, dass es tatsächlich missbräuchliches Verhalten gab. CDU-Unionsabgeordnete haben sich persönlich bereichert an Maskendeals. Wie beurteilen Sie das im Rückblick?
Das sprechen Sie die größten politischen Enttäuschungen an, persönlich politischen, die ich auch in meinem Leben bisher hatte. Zum Beispiel Georg Nüßlein, Kollege damals der CSU gewesen, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, verantwortlich für Gesundheitspolitik. Deswegen war klar, wenn Georg Nüßlein mich anruft, gehe ich ran, weil ich mit dem verhandle über Gesetze seit 2-3 Jahren. Damals haben viele Abgeordnete sich gemeldet und gesagt, du Jens, da ist ein Unternehmen bei uns im Wahlkreis, oder Herr Spahn, da ist ein Unternehmen bei uns im Wahlkreis, das hat irgendwie ein Problem in der Abwicklung zum Beispiel der Maskenlieferung. Also es gibt da Mängel oder sonst was, können Sie da mal reinschauen, weil das Unternehmen sich irgendwie Sorgen macht und es geht ja um Millionen. Und da habe ich natürlich, wie ich das mein Amt gesehen habe als Minister, wenn mich ein Abgeordneter anruft, lasse ich mir zumindest meinen Sachverhalt aus dem Ministerium geben. Und dass Georg Nüßlein den Eindruck erweckt hat, es ging ja um ein Unternehmen, das ihn angeschrieben hat, das irgendwie in Not ist, und ich nachher erfahre, dass er Geld dafür gekriegt hat, dass er mich anruft. Also das war schon die bitterste.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Persönlich politische Enttäuschung, die ich hatte bis jetzt, auch moralisch einfach enttäuschend. Das macht man nicht, das gehört sich nicht, das ist schändlich.
Haben Sie mit ihm persönlich darüber nochmal gesprochen?
Ich habe seitdem nie wieder mit ihm gesprochen, weil es ist mir ja bekannt geworden, an dem Tag, an dem seine Immunität aufgehoben wurde, kam gerade in den Bundestag rein, da wurde ausgeteilt, wird dann immer spontan ausgeteilt, weil es ja eine schnelle Entscheidung ist. Und ich gucke da drauf und sehe dann, Georg Nüßlein, Immunität, was ist denn hier los? Und dann kriegte ich erst mit, was war. Er hat sich dann auch nicht mehr wirklich sehen lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich in meiner Wut, wenn ich ihn in den ersten Tagen gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich Dinge gerufen, getan, die man nicht hätte tun sollen. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen und nicht gesprochen.
Ihr bekanntestes Zitat aus der Pandemie lautet, wir werden einander viel verzeihen müssen. Herr Nüßlein, würden Sie also das nicht verzeihen?
Sagen wir so, als Christ würde ich versuchen, verzeihen zu können. Aber es wird mir schwer fallen, weil, und Sie haben da ja auch so eingeleitet Ihre Frage zu diesen Fällen, weil es natürlich eigentlich das Ganze, es hatte ja eigentlich mit dem eigentlichen Beschaffen, also es wird ja bis heute dann auf einmal selbst in einer, wenn ich das so sagen darf hier bei Ihnen, selbst in einer FAZ steht dann in der Überschrift Maskendeals. Und dann denke ich immer, das bringt ja eigentlich was durcheinander. Es gibt 2-3 Abgeordnete, die haben Dinge gemacht, die nicht gehen, die teilweise aus meiner Sicht illegal, mindestens illegitim waren, die schändlich waren. Aber die Maskenbeschaffungen des Bundes, das Einkaufen, das waren keine Deals. Das waren reguläre Beschaffungen in geordneten, wenn auch teilweise, also heißt geordneten, in formalen Strukturen teilweise chaotisch, so muss ich es vielleicht sagen.
Unorthodox.
Unorthodox. Aber es waren keine Deals. Und durch dieses Tun von einigen wenigen steht da jetzt über allem dieser Verdacht, der latent da ist, der manchmal auch in sozialen Medien dann suggeriert wird. Was waren da noch alles? Und das zu verzeihen, wenn er mich drum bitten würde, oder manchmal kann man ja auch verzeihen, ohne, es fällt mir schwer, aber als Christenmensch würde ich es im Zweifel trotzdem versuchen, aber tja.
Bei wem bitten Sie jetzt nach der Pandemie um Verzeihung?
Diejenigen, die wir sicher um Verzeihung bitten müssen, als Gesellschaft, aber auch ich eben als jemand, der in Verantwortung war, sind Kinder, Jugendliche. Ich stelle fest einfach, dass das für Familien, das war nicht nur eine schwere Zeit, bei vielen hängt das bis heute nach. Ist auch sehr schwer nachzuholen, was 1-2 Jahre lang, muss ja immer sehen, ein damals 8-Jähriger oder heute 10-Jähriger hat ein Fünftel seines Lebens in der Pandemie verbracht. In so einer Ausnahmesituation. Macht ja was mit Kindern und mit Menschen. Ich war zum Beispiel nie ein großer Freund von langmonatigen Schulschließungen. Ich habe schon in der ersten Welle versucht, Schulschließungen zu vermeiden. Stand sogar im MPK-Beschluss, Ministerpräsidentenbeschluss, keine flächendeckenden Schulschließungen. Und am Tag drauf waren alle zu Schulen zu. Und Familienkinder, das beschäftigt mich sehr, weil das war ja schon so ein Abwägen. Wir wussten ab einem bestimmten Zeitpunkt, als wir das Virus etwas besser kannten, es geht vor allem um den Schutz der Älteren, weil die haben ein besonders hohes Risiko. Und wir muten Kindern, Jugendlichen, Familien ziemlich viel zu, um die Älteren zu schützen. Das ist ja schon eine Abwägung. auch eine gesellschaftliche. Bei diesem Verzeihenszitat ging es mir übrigens vor allem darum, die Haltung des Verzeihenden. Also dass wir, und deswegen war Ihre Frage zu Herrn Nüßlein eine, wo ich dann tatsächlich ja gerade mal einmal selber nachdenken musste, wo es darum geht, dass wir nicht unerbittlich werden als Gesellschaft miteinander. Weil ich glaube, jeder hat in dieser Pandemie mal falsch gelegen. Jeder Wissenschaftler, jeder Journalist im Kommentar, ich sicher, aber auch am Mittagstisch, glaube ich, haben viele mal falsch gelegen in ihrer Einschätzung der Lage oder des Virus. Und dass wir über Fehler, Verantwortlichkeiten, Lehren reden, ja, unbedingt, aber nicht in der Haltung, ich wusste immer schon alles und du lagst falsch, sondern in dem Wissen, dass jeder von uns mal falsch gelegen hat. Also erbittlich bleiben, nicht unerbittlich werden, ein schönes deutsches Wort. Darum ging es mir vor allem auch bei dieser Verzeihensfrage.
Wie denken Sie über einen Untersuchungsausschuss, der das politische Handeln unter die Lupe nimmt damals?
Ich finde ja, die Frage ist, was ist das Ziel? Wenn das Ziel ist, Lehren für die Zukunft zu ziehen, in der Aufarbeitung auch breit zu ziehen. Also es gab übrigens auch diejenigen damals, die gesagt haben, eure Maßnahmen sind zu wenig. Zero Covid. Ich habe ganze Bundespressekonferenz-Fragerunden da gehabt, wo die Journalisten mich befragt haben, warum wir eigentlich nicht mehr tun an Maßnahmen und nicht weniger. Also wenn man diese ganze Breite auch mit Expertinnen und Experten aufarbeiten will, finde ich eine Enquete-Kommission sinnvoller, weil die mehr nach vorne gerichtet ist in der Frage, was lernen wir daraus.
Ist es weniger investigativ dann, mehr im Konsens?
Das eine ist eher Schuldige suchen wollen, ein bisschen Anklagebank. Und das andere ist eher nach vorne hin aufklären wollen. Da muss man sich entscheiden, was man will. Ich finde jetzt nicht nur, wie der unterstellt wird, im Zweifel aus persönlichem Interesse, sondern eher aus gesellschaftlichem Interesse. Wie lösen wir das eigentlich nach vorne hin auf? Ich finde eine Enquete besser. Ich war jetzt in Brandenburg, Sachsen, Thüringen auf Wahlkampfveranstaltungen, merke, dass in den Ländern zum Teil das noch etwas tiefer bei einigen sitzt, auch nicht bei der Mehrheit, muss man immer dazu sein. Die Mehrheit ist meistens still und sagt, alles in allem war das okay. Aber da war einer, habe ich noch vor Augen, in Spremberg in der Veranstaltung, mit dem habe ich nachher noch länger gesprochen, sein Moment, dass ihn bis heute zu so einem auch aggressiv Ablehner von mir macht und von Politik eher generell, war, dass er von einer Parkbank verscheucht wurde von der Polizei, wohl sehr unfreundlich. Also ich weiß nicht genau, wie die Situation war. Und das war ja dann vor 4 Jahren. Und das sitzt bei ihm noch so tief, dass daraus so eine fast hassvolle Ablehnung von mir als Person, okay, aber auch des Systems steht. Und ich habe ihn dann gefragt, aber was machen wir denn jetzt? Sie können ja nicht in so einer inneren, das kann ja nicht sein, dass das jetzt die letzten 40 Jahre ihren Alltag bestimmt, dass sie darüber sozusagen nachdenken und ihnen das so. Und ich meinte das wirklich so als Frage, wie kommen wir denn da so raus? Und Sie auch persönlich, dass das jetzt so Ihr Leben bestimmt? Das beschäftigt mich sehr. Wie kriegen wir, und da
was
weiß
hat
ich,
er geantwortet?
Er hat mir dann noch eine Geschichte, er hat eigentlich gar nicht so richtig geantwortet, sondern hat mir dann beschrieben von Dating-Apps, auf denen die Frauen sagen, sie wollen nicht mit Geimpften zusammenkommen, weil sie Angst haben vor dem Sperma mit der DNA aus dem Impfstoff. Und er hat mir lauter solche Geschichten dann erzählt, wo ich nur merkte, Mann, das sitzt schon ziemlich tief bei vielen. Und ich weiß gar nicht, ob Enquete oder Untersuchungsausschuss das überhaupt würde auflösen können.
Glauben Sie denn, man hätte im Umgang mit der Pandemie etwas tun können, damit es eben nicht zu dieser Aggression, Polarisierung in dem Maß kommt?
Wissen Sie, ich bin nur in so einer Geschichte, so eine Anekdote, so in Baden-Württemberg nach einer Veranstaltung, wir fahren ab und damals unter großem Schutz und ich sehe im Auto sitzend durch die Scheibe so einen älteren, etwas übergewichtigen Herrn. Durch den Zufall schauen wir uns auf einmal in die Augen. Der hatte vorher gar nicht irgendwie wahrgenommen, dass ich da in dem Auto sitze. Und der stand da vorher ganz normal und binnen Sekunden, Millisekunden, war sein Gesicht hassverzerrt und der hatte fast den Impuls, auf mich zuzugehen, auf das Auto und mir eine hinlangen zu wollen. Und ich habe mich dann gefragt, wo kommt dieser Hass her? Was ist das, was mit Menschen, der stand da vorher, das klingt jetzt total doof, so ein Otto Normal, ich würde sagen, N50-Jähriger, der da stand und auf einmal aus dem Nichts so ein Hass im Gesicht hat. Und ich frage mich bis heute oft, hätte man was anders machen können, ohne dass das so entsteht? Ich weiß es nicht, was natürlich war, es waren die härtesten Einschnitte einfach in die Freiheit. Und zwar in ganz vielen Aspekten, Demonstrationsfreiheit, Gewerbefreiheit, Bewegungsfreiheit, in viele Freiheiten von Bürgerinnen und Bürgern in der Geschichte der Bundesrepublik. Und vielleicht sogar in weiten Geschichten Deutschlands. In früheren Pandemien gab es solche Maßnahmen, weil der Staat ja auch irgendwie anders organisiert war. Es gab schon auch Maßnahmen, aber so durch greifend eher weniger, dass das was mit der Gesellschaft macht, das hatte ich schon mitgekriegt. Ich habe immer gesagt, wenn es keine Demonstration dagegen gegeben hätte, wäre ich eher besorgt gewesen. Also wenn ein demokratisch freies, liberales Land wie unseres sowas einfach vollständig ohne jede Debatte und manchmal auch Protest hingenommen hätte, das hätte mich fast mehr besorgt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man es hätte so viel anders machen können. Manchmal vielleicht in der Sprache, aber in den Maßnahmen, im Rückblick. Ja, mit dem Wissen von damals, weiß nicht.
Wie geht es Ihnen persönlich, wenn Sie diesen Hass gegen Sie gerichtet spüren und sehen?
Ich sehe das ja bis heute. Ich habe gar kein Twitter mehr auf dem Handy, weil ich jedes Mal, wenn irgendwas ist, da ja gleich die Shitstorms und Beschimpfungen, Hasshetze losgehen. Ich versuche da immer, und das klappt bis jetzt auch ganz gut. Ich meine, dieser Mann, wenn ich jetzt diese Szene nehme, der kann mich ja gar nicht kennen als Menschen. Woher auch? Wir sind uns nie begegnet. Er kennt mich als öffentliche Figur, kannte mich als Minister. Ich war für ihn Repräsentant des Staates und der Maßnahmen. Und ich versuche halt für mich auch diese Trennung zu machen, dass das kaum mich als Menschen meinen kann, sondern mich in meinem Amt, in meiner Funktion mit meinen Entscheidungen. Und deswegen sehe ich das sozusagen, nehme ich das gar nicht, oder es hilft mir jedenfalls persönlich in dem Sinne, sondern versuche es so ein bisschen zu abstrahieren.
Aber die Bedrohungslage ist ja durchaus real.
Die war sehr real. Also wir konnten phasenweise keine Veranstaltungen machen ohne Hundertschaften, wo also wirklich auch eine Situation, wo wir fast geflohen sind, zweimal sogar mit das BKA, wir gehen jetzt und zwar schnell und solche Sachen.
Einmal hatten Sie eine Verfolgungsjagd im Taxi, beschreiben Sie in Ihrem Buch.
Das war noch vor dem Personenschutz, ja, wo auch ich nach einem Gespräch in ein Taxi, der hatte mich schon angesprochen, als ich aus dem Restaurant, wie ich überhaupt es wagen könnte, es war, glaube ich, ein Samstag Mittag. Das war noch vor Lockdown und so offensichtlich, sonst hätte ich nicht in einem Restaurant gesessen. Das war noch ganz am Anfang schon, aber es fing schon an, dass in China, das war noch mehr die Wuhan-Zeit, in Deutschland war, glaube ich, noch nicht mal eine Infektion angekommen, aber es war schon eine sehr angespannte Situation. Und er beschimpfte mich dann, wie ich überhaupt es wagen könne, hier zu sitzen und nicht zu arbeiten. Und da habe ich gesagt, ich fahre jetzt ins Ministerium, da komme ich auch gerade her, aber ich habe jetzt hier gerade übrigens sogar im Sinne eines Arbeitsgespräches zu Mittag gegangen. Und da war richtig aggressiv. Und dann fuhr ich mit dem Taxi ins Ministerium und auf einmal sehe ich, wie der neben uns herfährt die ganze Zeit und am Fuchteln ist. Und der Taxifahrer sagte dann zu mir, der meint Sie, ne? Ich sage, ja, scheint mir so, den habe ich vorher. Und er sagte, wie war denn das? Sein Bruder hat, glaube ich, einen Sicherheitsdienst und er hat schon so Sicherheitstrainings gemacht. Er wüsste, wie man Leute abhängt. Und er sagt, der Taxifahrer, da, und dann hat er tatsächlich, irgendwo rund um die Siegessäule waren wir da gerade, hat er den erfolgreich abgehängt. Das war so das erste Mal, wo ich so ein Beklemmungsgefühl hatte, dass da auf einmal jemand mir hinterherfährt, links, rechts, davor, zurück, aggressiv, Porsche war es übrigens, und da rumschimpft.
Können Sie heute über einen belebten Platz gehen, eine belebte Straße ohne Personenschutz und fühlen sich wohl?
Ich gehe seit Amtsende ohne Personenschutz durch den Alltag. Bei öffentlichen Veranstaltungen gibt es ihn gelegentlich noch. Also das BKA schaut durch den Kalender und bei öffentlichen Auftritten gibt es zumindest noch Personenschutz. Wird auch immer wieder evaluiert. Ist auch okay, muss auch so sein. Also ich erlebe schon sehr häufig, bin jetzt die letzten 14 Tage für meine Verhältnisse relativ viel Zug gefahren. Ich spreche mich immer Leute an. Also es gibt diejenigen, das ist Gott sei Dank die Mehrheit, die sagt, ich wollte Ihnen nochmal Danke sagen und die gibt, also zu meiner positiven Überraschung gibt's das auch häufiger. Aber ich weiß noch nicht, in den Zug relativ voll, ich steige ein und wir stehen so im Mittelgang, weil es sehr voll war und er dreht sich auf einmal zu mir um, so ein älterer, großgewachsener, wahrscheinlich eher kräftiger junger Mann dreht sich zu mir um und sagt, dass Sie es überhaupt wagen, hier zu laufen. Und ich dachte, okay, ich hatte dann, als ich dann im Zug saß, manchmal so gedacht, was machst du eigentlich, wenn der jetzt von hinten irgendwie in seiner Aggressivität irgendwas macht. Also es gibt schon so Momente, wo ich jetzt nicht mich beklemmt fühle oder unsicher, aber wo ich manchmal drüber nachdenke, was machst du eigentlich, wenn jetzt hier einer gewaltsam durchdreht? Weil ich dann immer an den Fall denken muss, des Weizsäckers Sohn war es, glaube ich, ne? Der niedergestochen wurde auf einer öffentlichen Veranstaltung, weil sein Vater vor Jahrzehnten aus Sicht des Attentäters, ich weiß gar nicht was, aber gesagt oder getan hat. Mhm. Und dann denke ich manchmal, was ist eigentlich in so einer Zeit heraus, rund ums Impfen, rund um so einen Lockdown, wenn ich diese Gefühle sehe, was machst du eigentlich, wenn in 15 Jahren, kann ja auch sein, muss ja gar nicht jetzt sein, jemand das so mit dir verbindet, sein persönliches Schicksal, dass der auf einmal das meint, er müsse, aber da kannst du dich ja nicht verschützen. Und wenn du den ganzen Tag drüber nachdenkst, wirst du auch irgendwie bekloppt.
Das sind die krassen Fälle, die krassen Begegnungen mit Wildfremden. Mhm. Wie war das in der Pandemie in Ihrem persönlichen Umfeld? Gab es da auch Corona-Zweifler, Impfskeptiker, die Ihnen gesagt haben, was macht ihr da eigentlich?
Also Zweifler gab es natürlich und bei einzelnen Maßnahmen sowieso, aber es gab ja beides. Es gab auch diejenigen, die haben hart, härter, warum tut ihr nicht mehr? Aber dass darüber jetzt sozusagen familiär oder freundschaftlich irgendwas in die Brüche gegangen wäre, kann ich toi, 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 Gott sei Dank nicht sagen. Was er war, das hat mein Mann dann auch erlebt, hat er auch schon mal wo beschrieben, glaube ich sogar, dass man manchmal gar nicht so recht wusste, warum melden sich eigentlich Leute. Also gerade in der Zeit, sind wir wieder bei der Zeit, wo die Masken knapp waren, meldeten sich auf einmal Leute bei ihm, bei mir. Und wir gesagt haben, das ist jetzt alles ein bisschen skurril. Berühmte ehemalige Sportler aus Deutschland, die dann bei meinem Mann sich meldeten und sagen, wir hätten Masken im Angebot. Wo dann er auch irgendwann sagte, er wüsste auch langsam nicht mehr, was ist eigentlich jetzt noch sozusagen eine freundschaftliche Verbundenheit und Hilfe wollen oder wo will einer Geschäfte machen und uns ausnutzen als Kontakt oder ihn. Also solche Situationen gab es eher mal, dass man nicht ganz genau wusste, nicht bei den engen Freunden dann nicht oder Familie, aber so im weiteren Bekanntenkreis.
War Ihr Amt für Ihre Familie, für Ihren Mann zeitweise eine Belastung?
Für meinen Mann sicher, für meine Eltern. Also es gab ein, zwei Situationen, wo dann anschließend zumindest die Polizei vor Ort gesagt hat, wir fahren hier zwei, dreimal am Tag bei Ihnen vorbei. Aber die haben toi, 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 Gott sei Dank, ist da nichts, also gab es keine sonstigen Vorfälle. Es gab einen Anlass gab es, deswegen sind die da. Ach doch, deren Adresse wurde gedruckt in irgendeinem Magazin oder Zeitung, weil es der Auszug aus der Abi-Zeitung war, die Sie gerade zitiert haben. Und da steht die Adresse meiner Eltern drin. Und die hatten die nicht geschwärzt. Und deswegen gab es dann so leichte Sicherheitsmaßnahmen.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reise-Upgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Mein Mann sicher, allein schon sozusagen im Alltag, der anders war als für die meisten anderen, wo sich ja eher viel entschleunigt hat, hat sich jetzt bei uns die Dinge eher verstresst. Jetzt nicht untereinander, aber mein Alltag. Und er hat mich halt phasenweise, also erstmal so für unser Zusammenleben, er hat mich halt von morgens 7 bis abends 11 in den meisten Tagen nicht gesehen. In dieser Pandemiephase war allein daheim, aber das ist noch der harmlosere Teil. Natürlich hat er mitgekriegt, die Bedrohung, wenn wir spazieren. Wir haben dann so als Entlastung in der Zeit, sind wir sehr lange spazieren gegangen, hier rund um Berlin, sind rausgefahren. Und dann 2, 3, 4 Stunden, also samstags, sonntags, war das so die Tradition. Das einzige Mal ein bisschen mal rauskommen. Und da haben wir auch erlebt, dass Leute auf einmal aggressiv mich angegangen sind und ihn. Also das sind ja Situationen, die hat er natürlich auch miterlebt, was das macht. Er wurde blöd angesprochen, auch mal ohne mich. Also klar, das ist aber generell in der Spitzenpolitik so, dass Partnerinnen und Partner da immer schon und Familie. Ich habe manchmal zu meinem Mann gesagt, stell mir vor, wir hätten gerade Kinder auf der Schule mit meinem Nachnamen. Was die wahrscheinlich erleben würden, was die Eltern der anderen Kids möglicherweise, wenn sie Dinge anders sehen, über mich sagen. Und dann kriegen Kinder sind ja dann sehr direkt und hart. Und dann habe ich mal, das geht ja anderen Spitzenpolitikern so, selbst Bürgermeister, die ich daheim erlebe, die sagen, ich mach's nicht mehr, Jens, ich trete nicht nochmal an, der würde sicher wiedergewählt, aber meine Familie kriegt so viel Druck ab hier bei uns im Ort. Meine Kinder hören sich in der Schule Sprüche an. Also das Spitzenpolitik oder auch Kommunalpolitik, das macht immer auch was mit der Familie und in so einer Phase schon intensiv.
Sie sind befreundet mit Richard Grenell, dem früheren US-Botschafter hier in der Zeit von Donald Trump. Und er hat sich über die Maskenpflicht lustig gemacht und den Umgang mit Ungeimpften hier mit der Verfolgung von Juden verglichen. Haben Sie über sowas privat gesprochen?
Über diesen Vergleich, den hatte ich jetzt tatsächlich nicht mal auf dem Schirm. Ich habe jetzt auch nicht jeden Tag verfolgt, was er sagt, weil ich wusste, dass wir in dieser Pandemie Einschätzung völlig divergierender Meinung sind, dass sich alles völlig anders als er, auch als Trump. Die USA hatten übrigens, glaube ich, fast 13 Monate lang nicht ausreichend Masken. Nur um mal zu sagen, wie es anders gehen kann, und waren deswegen teilweise in sehr schweren auch Lockdown-Lagen. Nö, die freundschaftliche Beziehung zu ihm hält es aus, dass ich auch manchmal sage, sehe ich völlig anders, ist aus meiner Sicht sogar Unsinn. Das schafft man.
Sie haben ein Buch geschrieben über die Pandemie und darin steht auch, dass Sie nach Ihrer Amtszeit Vorlesungen in Harvard besucht haben, auch darüber, was gute und was schlechte Entscheidungen sind. Was haben Sie da gelernt?
Also der Prof oder der Dozent kam rein, eine Gruppe, so alles mein Alter, in unterschiedlichen Lebens- und sozusagen Führungslagen. Und hat dann, wie war denn noch die Ausgangsfrage? Zwei Freunde landen, einer völlig und nach einem Übernachtflug. Der eine hat relativ viel getrunken, sehr schlecht geschlafen, eigentlich gar nicht. Der andere hat super geschlafen, mieten ein Auto. Und dann fährt derjenige, der eigentlich nicht fahren sollte, weil er nicht geschlafen hat und Alkohol getrunken hatte, fährt. Und sie kommen sicher ans Ziel. Oder andere Variante, der ausgeschlafen ist, fährt und es entsteht ein Unfall. Waren das jetzt eine gute Entscheidung oder eine schlechte Entscheidung jeweils? Also er wollte herleiten, und das ist das wirklich die Lehre, die ich aus dieser Woche für mich so nochmal mitgenommen hatte unter dem Eindruck der Pandemie. Gute Entscheidungen können ein schlechtes Ergebnis haben. Und schlechte Entscheidungen können ein gutes Ergebnis haben. Und dass man sozusagen die Entscheidung und die Entscheidungssituation und das Wissen, das man im Moment der Entscheidung hat, und dann die bestmögliche Entscheidung zu treffen, trennen muss von dem Ergebnis. Siehe eben dieses Beispiel. Ja, selbst wenn der nicht ausgeschlafene sicher ans Ziel kommt, war es immer noch keine gute Entscheidung, ihn fahren zu lassen. Nur weil das Ergebnis nachher passt. Und das ist eigentlich logisch, wenn man drüber nachdenkt. Aber tatsächlich haben 100% der Klasse, er hat den Case etwas besser hergeleitet als ich gerade, aber lagen erstmal eigentlich bei einer anderen Einschätzung. Und das fand ich dann doch bemerkenswert, selbst zu merken, dass man immer verknüpft, eine gute Entscheidung muss immer ein gutes Ergebnis haben.
Was für ein Entscheidungstyp sind Sie? Entscheiden Sie schnell oder lassen sich Zeit?
Kommt. Ich kann jetzt nur mit einem kommt darauf an antworten. Mhm. Wenn ich entscheiden muss, wenn eine Entscheidung ansteht, entscheide ich schnell. Versuche schon auch, mir eine Übersicht, einen Überblick zu verschaffen, aber am Ende ist es dann schon auch eine Bauchentscheidung. Ich habe mal von jemand anderem gelernt, manche Dinge lösen sich auch durch Zeitablauf. Habe ich auch schon gelegentlich erlebt, dass Dinge, die man nicht unbedingt sofort...
Von Merkel, oder?
Von ihr habe ich den Satz nicht, aber vielleicht hat sie es auch mal immer so
gemacht. Klingt sehr nach Merkel, oder?
Und nach Kohl.
Also insofern kommt es ja immer darauf an, um was für eine Art Entscheidung. Aber wenn wirklich eine Krisensituation ist, oder was man ja auch manchmal erlebt, eine Situation, wo du reagieren musst als Politiker, wo du, ob du dich öffentlich äußerst oder nicht und wie. Nicht hektisch. Ich habe ja dieses Second Move Kills auch verinnerlicht. Also wenn irgendwas ist, Medien möglicherweise empfehlen, Fehler, den man gemacht hat oder so, Second Move. Man scheitert meistens politisch über den zweiten Move, also über die Reaktion auf etwas und nicht über das Eigentliche. Wenn man transparent, offen, ehrlich mit den Dingen umgeht, wird das, wenn man es nicht macht, stolpert man. Also das sind so Dinge, wo ich versuche, bestmöglich fundiert zu entscheiden, aber wenn es darauf ankommt, kann ich sehr schnell entscheiden. Und manchmal kann ich Entscheidungen aber auch, vielleicht manchmal sogar länger als jedenfalls mein Team gut findet, nicht treffen.
Und mit wem beraten Sie sich, wenn es richtig schwierig wird?
Mit meinem Team, das ich jetzt habe im Abgeordnetenbüro und als stellvertretender Fraktionsvorsitzender sind so, wie viele sind wir denn? 4, 5, 6 Leute. Und wir sitzen regelmäßig zusammen, jenseits des Alltags, um mal zu überlegen, auch so ein bisschen, ne, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin? Aber eben auch, wenn was Kritisches ist. Jetzt ist natürlich in der Opposition kritischen Entscheidungsanlässe unterausgeprägt im Vergleich zur Ministerzeit, weil halt nicht, ich bin ja nicht in einer Entscheidungssituation im eigentlichen Sinne. Also das Team ist sehr, sehr wichtig. Natürlich ist der Partner wichtig, mein Mann, weil natürlich wir auch über die Dinge reden. Es gibt ja den Begriff der Pillow-Influence, so abends im Bettchen liegend auf dem Kissen sozusagen. Wenn man mal über Themen spricht, hat das natürlich auch einen Einfluss. Und ich muss sagen, er ist in vielerlei Hinsicht auch ein guter Ratgeber für mich. Oder je nachdem, wenn ich nochmal eine andere Einschätzung brauche, rufe ich auch einfach Leute an, je nachdem, worum es geht. Themen, persönliche Lebenslagen, aber im Kern Team und Mann.
Sie haben das vorhin beschrieben, ja, die Entscheidung damals während Corona, da ging es ja wirklich um Leben und Tod und um die Anzahl, wie viele Tote können am Ende vermieden werden. Wie geht man damit psychisch um?
Ich habe mal mit meiner Mutter telefoniert in dieser Pandemie und ihr gesagt, ich weiß jetzt erst so richtig zu schätzen, was ihr mir mitgegeben habt, weil ich habe so eine Grundresilienz, dieses schöne neudeutsche Wort, so eine Stressresistenz. Also ich bin schon ziemlich, zu meiner eigenen Überraschung, das heißt, merkst du ja erst in so einer Zeit, schon belastbar. Und das, glaube ich, ist schon was man sehr stark auch in Kindheit, also dass da grundgelegt wird. So ein Gefühl von, am Ende wirst du aufgefangen, am Ende kannst du immer zu uns kommen, so war das ja dann oder so. Dass da so eine Sicherheit ich selber habe innerlich, die da eine gewisse Stressresistenz ergibt. Ich habe auch in der Pandemie in aller Regel vergleichsweise gut geschlafen. Gab zwei, dreimal Situationen, wo das nicht so war.
Welche?
Mein Mann hat eher schlechter geschlafen als ich. Ach, das sind eher so Dinge, wo ich dann was im Kopf hatte und dann habe ich mich morgens um 4 hingesetzt und ich musste das aufschreiben, tippen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Das eine ging, glaube ich, worum ging es denn da einmal? Impfstoffproduktion, glaube ich, wie man die nach Deutschland kriegt. Also es waren eher so Dinge, wo ich die ganze Zeit drüber nachdachte und dann morgens um 4 wach wurde und nicht wieder einschlafen konnte, weil ich so viel Ideen im Kopf hatte. Weniger, weil ich finde, ein gesunder Schlaf macht die Entscheidungen besser. Also ich weiß nicht, wie Sie das erleben, aber wenn man übernächtigt ist, dann ist man auch emotionaler, also freudig oder auch negativ. Das macht die Entscheidung nicht besser. Deswegen toi toi toi, ich habe da einen ganz guten Schlaf. Und so eine Stressresilienz, was geholfen hat, waren diese Spaziergänge, diese langen. Man denkt trotzdem nach, aber du bist halt Bäume, Wald, das gibt irgendwie so eine innere Ruhe. Also es gab natürlich auch Phasen und Tage, wo du einfach, wenn du alleine im Raum warst, mal ziemlich zusammengesackt bist. So, das gehört auch dazu. Aber ich wusste immer, vor allem in dem Moment, wo ich, das unterscheidet mich vielleicht auch manchmal von manchen, denen, wenn ich heute so, nicht nur heute, auch sonst Politiker sehe, ich finde, Politiker sollen regieren, aber die sollen nicht den ganzen Tag darüber reden, wie es ihnen geht beim Regieren. Also die Leute haben selbst genug Probleme, zumal in der Pandemie. So, und die Frage, ob ich gut schlafe oder wie ich mich dabei fühle, jetzt kann man darüber reden, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, in der Pandemie darüber zu reden, wie es mir geht dabei, weil am Ende haben die Leute selbst genug Probleme, die wollen, dass wir Entscheidungen treffen. Deswegen habe ich immer gesagt, wenn die Autotür aufgeht, wenn ich das Haus verlasse, will ich eine Grundspannung haben und will auch einfach den berechtigten Eindruck vermitteln, die Dinge sind im Griff. Aber wenn du mal alleine bist, dann klar, dann übermannt es dich schon. Nur ein Trick, der geholfen hat. Es gab so Tage, da habe ich morgens beim Verlassen des Hauses gesagt, ich weiß nicht, ob ich heute Abend noch im Amt bin. Kann sein, dass ich zurücktreten muss, dass irgendwie oder entlassen, aber sowas auch immer. Gibt's solche Tage. Und dann habe ich irgendwann überlegt, haben wir überlegt, was ist denn eigentlich das, was einem innere Ruhe gibt, auch in so einer Phase, wo es so politisch von allen Seiten, das war vor allem Frühjahr 21. In dem Buch, das Sie beschreiben, habe ich das auch beschrieben. Und was geholfen hat, wahnsinnig ist, wenn du dich einfach mal hinsetzt, ist total banal, aber muss erst mal drauf kommen, und einmal durchspielst, und das haben wir dann gemacht, mein Mann und ich, einfach mal durchspielst, was würden wir eigentlich machen? Wenn ich jetzt heute nicht mehr, heute, aus welchem Grund auch immer, was würden wir morgen machen? Und dann haben wir einfach überlegt und ein bisschen rumgesponnen, ob Reisen oder sonst was. Und allein der Umstand, dass du im Kopf auf einmal klar hattest, das geht weiter und es geht auch gut weiter und du hast sogar eine Idee, wie es weitergeht, gibt einem eine innere Ruhe. Banal, hilft.
Wie hat sie die Zeit verändert?
Also erstmal innerlich ruhiger, weil ich einfach weiß, viele Aufgeregtheiten des Alltags, so wenn ich überlege, was mich in dieser Pandemie alles beschäftigt hat manchmal, so als wäre es der Mittelpunkt allen Geschehens. Und in der Rückschau oder auch nur eine Woche später war es eigentlich schon wieder nur relativ wichtig. Es gibt eher so eine innere Ruhe. Reife klingt jetzt blöd, vor allem wenn man es selber sagt, aber irgendwie sind das einfach Erfahrungen, die kann ich Ihnen nicht mal beschreiben, aber die einem nochmal eine anderen Fundierung ist vielleicht so tatsächlich das richtige Wort.
Pandemie hat Sie zu einem besseren Politiker gemacht.
Das weiß ich nicht. Das müssen andere beurteilen. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt in dieser Zeit. Über Zwischenmenschliches auch gelernt. Über politisch Zwischenmenschliches gelernt. Über ja, über was wichtig ist, unwichtig ist, also so im politischen Alltag, im medialen Alltag, ja, ob das besser oder schlechter mit anderen beurteilen, aber es hat mich nochmal aus meiner Sicht mich entwickeln lassen, wie ich generell, weil Sie vorhin erwähnten, ich war mal der jüngste Abgeordnete, es ist leider vorbei, aber das, dann denke ich manchmal, die Erfahrung, also ich würde gerne manchmal wieder 28 sein, wie jeder von uns vielleicht, aber andersrum mit der Erfahrung, die jetzt da ist, die auch in der Pandemie, habe ich manchmal gedacht, was wäre eigentlich, wenn du jetzt die Pandemie gekommen wäre, du wärst in der zweiten Legislatur Minister geworden, war natürlich immer schon davon überzeugt, dass ich ein guter Minister bin, jedenfalls ohne die Erfahrung, die ich über die Jahre vorher und das Netzwerk, also diese, dass ich wirklich den Ärztekammerpräsidenten, den Krankenhaus, dass ich die kannte und dass die mich kannten, hat es möglich gemacht, unter Stress zu vertrauen. Und wenn du zu schnell, zu jung in solche Ämter kommst und dann ist Krise oder Stress, das musste ich erst lernen. Also hätten sie mich mit 25 gefragt, sollte man, ne, dann hätte ich die Dinge. Es hat mir geholfen, dass ich viel habe an Erfahrung und sozusagen Netzwerk aufbauen können in dieser Pandemie. Hätte ich das nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich wie 90% meiner Gesundheitsministerkollegen in der EU, hätte ich das nicht im Amt überlebt.
In Ihrem Buch, in dem Sie eben auch Bilanz ziehen in der Corona-Pandemie, schreiben Sie, das war die größte Aufgabe Ihres Lebens. Glauben Sie, Sie werden nochmal in Ihrem Leben eine so große Aufgabe haben?
Also Stand heute, also hoffentlich Aufgaben mit Verantwortung, ja, dafür trete ich an. Ich möchte einen Unterschied machen und das geht nur in einem Amt. Und als Bundesminister konnte man das schon ziemlich gut einen Unterschied machen. Aber ob nochmal so eine Situation entsteht, eine Jahrhundertpandemie, Ausnahmesituation, Krise, es geht um sehr viel, sehr grundsätzlich. Stand heute wüsste ich jetzt nicht was, aber wir haben gelernt in den letzten 2-3 Jahren auch, Krieg wieder in Europa. Es sind viele Dinge, die wir nicht gedacht haben, dass wir sie nochmal erleben, erleben wir von der Pandemie eben bis zu einem Krieg. Ich weiß es nicht. Ich wünsche es mir aber nicht, dass ich nochmal in einer Krise, also dass das Land, es geht ja nicht um mich dabei, dass wir als Gesellschaft nochmal in so einer Krisensituation sind, wo man solche Dinge entscheiden muss.
Spahn, vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung in einem Wort. Für alle weiteren Infos guckt gerne in die Shownotes.
Podcast von Funke. Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.